Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Und ich möchte mit einer kurzen Anekdote anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die einigen von euch schon. Aber sie lässt uns vielleicht ein bisschen verstehen, worum es heute geht. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich würde es ihm sofort geben. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen eine so einfache Bitte einfach abschlagen? Leute wie diese Kerle vergiften einem das ganze Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet. Der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer doch selbst. Sie rüppeln. Wir finden es vielleicht entweder komisch oder merkwürdig. Wir lachen vielleicht darüber, wie jemand aus einer so kleinen Mücke einen so großen Elefant machen kann. Aber wir merken, dass wir manchmal selbst Dinge überschätzen. Wir machen manchmal aus Mücken einen ganzen Elefant. Es gibt aber auch Dinge, die wir unterschätzen. Wir halten manchmal etwas für eine Mücke, was mindestens ein Elefant ist. Und wir glauben, etwas wäre vielleicht nicht so wichtig, obwohl es eigentlich unser ganzes Leben entscheidet. Es ist wie ein kleiner Sandkorn im Schuh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein kleiner Sandkorn ist wahrscheinlich auf der Straße kaum sichtbar, aber wenn er im Schuh ist, fühlt er sich an wie ein ganzer Felsen. Wie Andreas schon gesagt hat, war ich jetzt im letzten Jahr in Afrika und da gibt es einen See in Malawi, der Malawisee, ein wunderschöner See, der aber eine Tücke hat. Da gibt es Würmer und diese Würmer kommen durch die Haut in den Körper rein. Sie sind extrem gefährlich, aber man sieht sie nicht. Und dann denkt man automatisch, sie sind nicht so schlimm. Man spürt sie nicht und man hat auch erstmal keine Folgen. Manchmal kommen die Folgen erst nach 5 oder 8 Jahren, wenn man schon längst vergessen hat, dass man jemals da gebadet hat. Und dann könnte die Niere kaputt sein oder im Gehirn etwas könnte das Gehirn Schaden tragen. Es ist so unscheinbar klein, diese Würmer, die sieht man nicht, dass man es unterschätzt. Und die Folgen können in extremen Situationen sogar tödlich sein. Manchmal unterschätzen wir Dinge, die so unscheinbar aussehen. Und das Tragische ist, wir nehmen es dann nicht ernst. Wir können es uns nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm ist. Und dann vernachlässigen wir es oder nehmen es nicht ganz so genau. Und plötzlich sind wir dann geschockt über die Folgen. Sie sind schleichend gekommen, weil sie nicht bemerkt wurden. Aber wenn sie da sind, dann nimmt man sie auf einmal wieder ernst. Und dann, wenn alles wieder vorbei ist, und das ist ganz interessant, lassen wir es wieder fallen und denken, es ist ja doch nicht so schlimm. Wir möchten uns heute so eine Mücke ansehen, die eigentlich mindestens ein Elefant ist. Jeder Mensch besitzt nämlich etwas, von dem er meint, es wäre eine Kleinigkeit, es wäre vielleicht eine Mücke. Nichts so Wichtiges, nichts Beachtenswertes. Es gibt scheinbar viel wichtigere Dinge, auf die wir aufpassen sollten. Aber eigentlich ist es ein Elefant. Es ist überall da und es bestimmt unser Leben. Ich möchte aus Jakobus im Kapitel 3 die Verse 1 bis 12 lesen. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Für Jakobus, der diesen Brief schreibt, ist es ganz wichtig, in diesem Brief zu kommunizieren, dass der Glaube immer sichtbar werden muss. Jakobus sagt, Glaube funktioniert überhaupt nicht anders als praktisch. Und praktischer Glaube wird automatisch sichtbar. Er fängt das Kapitel sehr merkwürdig an. Es scheint so, als ob es zuerst keinen Zusammenhang hat mit werdet nicht so viele Lehrer. Es scheint weder vorher noch nachher einen Zusammenhang zu haben. Denn er setzt die Schlussfolgerung an den Anfang. Das, was wir ans Ende setzen würden, setzt er an den Anfang. Normalerweise machen wir das erste Argument, das zweite Argument, das dritte Argument, Schlussfolgerung, und dann haben wir unsere Argumentation. Und würden deswegen sagen, deshalb, also am Schluss, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Jakobus macht es andersrum. Aber er will hier niemandem Angst machen, Lehrer zu werden. Er macht stattdessen darauf aufmerksam, dass dieses Amt auch eine Verantwortung hat. Er sagt, dass es nicht wenige gibt, die beim Sprechen und beim Lehren Fehler machen. Jeder Mensch macht Fehler, wenn er spricht. Deswegen sollten wir uns bewusst sein, ob wir diese Verantwortung auf uns nehmen. Da gibt es nämlich so eine kleine Mücke, die ein großer Elefant ist. Wir vergessen es meistens, aber es ist entscheidend. Und Jakobus versucht das mit zwei Bildern aus der damaligen Zeit zu erklären. Er will das plastisch machen. Und sie sollen uns helfen, das zu verstehen. Zum Beispiel in Vers 3 spricht er davon, dass man einem Pferd das Zaum ins Maul legt. Vor einigen Monaten habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich wollte immer mal gerne geritten sein und ich bin zum ersten Mal auf ein Pferd aufgestiegen. Bin geritten, das ist nichts Großes, aber es war trotzdem immer mein Lebenstraum, weil ich es irgendwie nie auf die Reihe bekommen habe, das mal zu machen. Und ich habe mich dabei gewundert, wie leicht es eigentlich ist, ein Pferd zu lenken. Gut, dieses Pferd war sehr gut dressiert, aber alles, was ich richtig machen muss, ist, die Zügel richtig zu ziehen. Ich muss nicht absteigen und jedem einzelnen Fuß sagen, wo es jetzt hinzugehen hat und welche Reihenfolge die Füße zu gehen haben. Ich muss nicht erst anhalten und dem Pferd erklären, wie schnell es jetzt gehen soll. Ich ziehe nur an den Zügeln und das Pferd weiß Bescheid. Und so ein ganz großes Pferd kann einfach gelenkt werden mit diesen Zügeln. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Ein Zügel ist vielleicht ein Streifen aus Leder, das kleiner ist als das ganze Futter, was ein Pferd jeden Tag isst. Es ist kleiner als wir, kleiner als das Pferd. Es ist überhaupt von der Größe her überhaupt nicht angemessen. Aber dieses Züge ist entscheidend. Und Vers 4 benutzt er ein noch viel extremeres Beispiel. Ein Ruder eines Schiffes. Wenn wir das Ruder einzeln sehen würden, dann würden wir nie glauben, dass es zu etwas überhaupt gut sein könnte. Und vor allem nicht für ein Schiff. Wir würden es vielleicht belächeln, wenn jemand sagen würde, das ist ein Schiffsruder. Denn ein Ruder hat höchstens die Größe von 2% des ganzen Schiffes. Aber ohne Ruder würde ein Schiff keinen Tag überleben. Und Jakobus setzt hier also noch einen drauf. Diese kleinen Ruder können sich sogar gegen starke Winde, gegen Stürme durchsetzen. Sie lenken das Schiff, obwohl sie von der Größe her kaum beachtenswert sind. Ich hatte bis vor 2 Jahren ein kleines Auto. Ich habe es meine kleine Gurke genannt, weil es grün war und wirklich klein. Und mit meinen 1,90 sah das manchmal schon etwas unproportional aus. Aber ich fand das Auto gut. Es ist gut gefahren, es war 20 Jahre alt und hat trotzdem immer schön seine Dienste gemacht. Bis es irgendwann mal aufgehört hat. Es ist einfach nicht mehr angegangen. Und ich dachte, es könnte die Batterie sein. Hab's versucht, hab an der Batterie geguckt, hab mir eine neue Batterie gekauft. Es hat nicht funktioniert. Irgendwann habe ich einfach geguckt, ob überall das Licht aus ist, wenn ich die Türen zumache, weil die Batterie ständig leer geht. Und dann war ich völlig verzweifelt, hab den Kofferraum aufgemacht und ein Bekannter wies mich auf einen kleinen Schalter hin, der dafür zuständig ist, dass der Kontakt unterbrochen wird und das Licht ausgeht, wenn der Kofferraum zu ist. Und dieser Schalter war etwas durchgedrückt, sodass der Kontakt nicht unterbrochen wurde beim Schließen. Und deswegen ist das Licht angeblieben und die Batterie jedes Mal leer gegangen. Und so ein kleiner Schalter hat mir wochenlang Ärger gemacht. Ich habe ihn nicht beachtet, aber er ist entscheidend wichtig. So ein kleiner Schalter kann alles auf den Kopf stellen. Und diese Bilder sollen zeigen, wie groß die Gefahr ist, die Zunge zu unterschätzen. Jakobus verwendet die Zunge als ein Bild für unsere Worte, die aus unserem Mund kommen. Die Zunge formuliert und lässt uns aussprechen, was in unseren Gedanken vorgeht. Wie wichtig Worte sind, wie wichtig unsere Sprache ist, merken wir gerade dann, wenn wir merken, dass wir mit unserer Sprache nicht mehr weiterkommen. Meinetwegen im Ausland zum Beispiel. Und wie wichtig ein Wort ist, haben schon die alten Philosophen gemerkt. Sie hatten die sogenannte Logos-Philosophie. Logos aus Griechischen heißt Wort. Und sie sind davon ausgegangen, dass das Logos, das Wort selbst, Gott war. Sie waren sich dessen absolut bewusst, wie wichtig Worte sein können. Mit ihnen kannst du Gedanken formulieren. Du kannst etwas Ausdruck verleihen. Du kannst dich anderen überhaupt erst mitteilen. Du kannst aufbauen. Und du kannst zerstören. Du kannst einreißen und du kannst heilen. Und Johannes zeigt im Johannesevangelium in den ersten Versen ganz Ähnliches. Er sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er räumt hier dem Wort sogar eine göttliche Stellung ein. Und das mag vielleicht etwas befremdend klingen. Aber vielleicht waren uns die Menschen früher auch einiges voraus, weil sie wussten, welche Auswirkungen Wörter haben können. Ganz oft scheinen wir uns nicht bewusst zu sein, was Wörter auslösen und bewirken können. Wir glauben, es macht keinen Unterschied, ob wir sagen, hey, gib mal her. Oder könntest du mir das bitte geben? Ja, wir denken, der weiß doch, was ich meine. Natürlich weiß ich, was ich meine. Und der andere vielleicht auch. Aber die Worte haben trotzdem eine Wirkung. Gib mal her, sagt nicht nur, dass du etwas haben willst. Es sagt auch, dass dir die Zeit zu schade ist, einen ganzen Satz für den anderen Menschen zu formulieren. Der andere ist dir diese Zeit nicht wert. Und sowas geschieht, glaube ich, ganz oft unbewusst. Manchmal sagt man es auch nicht absichtlich. aber es wirkt trotzdem. Und es hinterlässt so einen ganz bitteren Nachgeschmack. Worte haben Wirkung. Wenn im Alten Testament Gott etwas sagt, dann war es für die Juden überhaupt kein Unterschied zu dem Wort tun. Er sprach heißt immer auch, er tat. Gottes Sprechen hat für die Juden immer sein Tun beinhaltet. Wieso? Weil sich die Menschen der Wirkung von Worten so stark bewusst waren. Was du sagst, hat Einfluss auf dich, auf Menschen, die es hören und auf deine Beziehung zu Gott. Lange Zeit habe ich gedacht, dass es keinen Unterschied macht, ob ich etwas Unvernünftiges nur denke oder ob ich es ausspreche. Ich habe mir gedacht, okay, ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich das sage, vor wem, ob die Menschen damit umgehen können, ob ich vielleicht unter Freunden bin, weil unter Freunden ist es doch egal. Das ist eh nicht ernst gemeint und dann kann ich auch sowas mal einfach rauslassen. Und dann habe ich bei mir selbst gemerkt, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Selbst wenn niemand anderer mich hört, ist es ein Unterschied, ob ich einen Gedanken nur denke oder ob ich ihn mit Worten ausspreche. In dem Moment, in dem ich einen Gedanken ausspreche, passiert etwas in meinem Gehirn. Ich bestätige in dem Moment ganz von selbst den gerade gedachten Gedanken. Ein Gedanke wird nämlich nur dann ausgesprochen, wenn er vom Gehirn als richtig abgestempelt wurde. Und um sich dann selbst nicht zu belügen, nachdem ich das ausgesprochen habe, muss ich ihn für mich selbst stützen und argumentieren. Das ist nicht immer nur negativ. Manchmal hilft es, Gedanken auszusprechen, um sie überhaupt erst zu ordnen. Ich finde das ganz interessant, wie Jugendliche und Teens manchmal, und ich fühle mich also gleichen Generation, ganz gute Möglichkeiten gefunden haben, Dinge wieder zurechtzurücken, die man mal gesagt hat. Wenn wir merken, dass wir etwas Beleidigendes oder vielleicht etwas ganz Unpassendes gesagt haben, schieben wir ganz schnell hinterher, war doch nur ein Scherz. Und damit denken wir, es ist alles wieder in Ordnung. Wir haben uns selbst und den anderen gesagt, dass man das, was ich gerade gesagt habe, nicht so ganz ernst nehmen muss. Aber die Wirkung, die bleibt. Was man gesagt hat, hat man gesagt. Ausgesprochenes wirkt immer. Auch wenn ich etwas nur für mich selbst ausspreche, habe ich es für mich selbst bestätigt. Was ich sage, wirkt sich nicht nur auf andere aus. Es wirkt sich auch immer auf mich selbst aus. Manchmal fällt uns vielleicht ein Witz ein, der auf Kosten von anderen geht. Oder der vielleicht unter die Gürtellinie geht. Dann denken wir zuerst, vielleicht ist es ja nicht so angebracht, diesen Witz zu sagen. Aber dann lassen wir uns überzeugen, denn wir glauben, es ist vielleicht nicht so schlimm. Ich habe es ja nur gesagt. Oder es kommt ja nicht von mir. Aber man hat nie etwas nur gesagt. Nein, man hat es gesagt. Und damit hat man etwas in die Welt gesetzt, was man nicht mehr zurücknehmen kann. Nicht umsonst sagt Jakobus, dass die Zunge, dass ein Wort wie ein kleines Feuer ist, das einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Ein Streichholz scheint so unwichtig und so klein. Es ist nichts weiter als eine kleine Flamme. Und manchmal ist sie schon aus, bevor man an der Kerze angekommen ist. Aber so eine kleine Flamme ist nicht zu unterschätzen. Sie kann das Leben verändern, sie kann die ganze Welt verändern. Sie kann alles verändern. Als Gott sprach, wurde etwas. Vorher war nichts. Und Gott sprach und die Welt existierte. Wir glauben manchmal, und ich werde das jetzt nicht bewerten, aber wir glauben manchmal, dass Politiker nichts anderes tun, als zu reden. Aber ihre Worte haben Auswirkungen. Ich komme zum Beispiel nach über einem Jahr nach Deutschland zurück und stelle plötzlich fest, dass in NRW überall plötzlich gelbe Tonnen stehen. Warum? Weil Menschen mit Einfluss gesprochen haben. Manchmal ist es vielleicht schlecht, dass sie sprechen können. Manchmal ist es aber gut. Christen in verfolgten Ländern leben heute noch, weil Deutsche und andere Politiker ein Wort gesprochen haben. Sie scheinen nicht viel zu tun, sie sprechen nur. Aber dieses Reden kann die Welt verändern. Und Jakobus geht sogar weiter. Er sagt in Vers 2, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und vollkommen heißt hier so etwas wie reif, erwachsen, vollständig erwachsen. Seine Sprache, sein Reden im Griff zu haben, bedeutet also, sich selbst komplett im Griff zu haben. Sich bewusst zu sein, was wann dran ist, wann es dran ist, es zu sagen oder es nicht zu sagen. Genau zu wissen, was man sagen soll, damit es das Richtige bewirkt, ist das Entscheidende, was man lernen muss auf dem Weg zur Reife. Und es wird heute wohl nicht reichen, wenn wir uns nur fragen, was habe ich in der letzten oder in den letzten 2 Wochen Falsches gesagt? Nein, es braucht tägliche Übung und Disziplin. Man sagt, um eine Sache zu einer Gewohnheit zu machen, muss man es mindestens 2 bis 3 Wochen regelmäßig machen. Wir müssen uns Stück für Stück bewusst werden, was wir sagen und was wir damit meinen. Es ist ein hartes Stück Arbeit, aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Reife. Denn wir werden schon nach kurzer Zeit merken, hier hätte ich vielleicht lieber schweigen sollen. Hier hätte ich reden müssen. Hier hätte ein freundliches Wort viel mehr bewirkt. Und dort würde sich vieles verändert haben, wenn ich es einfach anders gesagt hätte. Denn Worte haben Wirkung. Und wenn wir aus diesem Text nicht mehr lernen als das, dann wenigstens das, dass Worte wirklich Wirkung haben. Jakobus beschreibt in den Versen 6 bis 8 eine ganz bestimmte Wirkung, die wir uns ganz kurz anschauen möchten. Er sagt, ich lese das nochmal, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Jakobus ist Realist. Er tut nicht so, als wären wir alle fehlerlos und sündlos. Er weiß vermutlich selbst am besten, wie gefährlich die Zunge sein kann. Unsere Worte sind nicht immer heilsam. Ganz im Gegenteil, wenn wir sie nicht im Griff haben, unsere Zunge, dann zerstört sie. Wir wissen alle, dass es viel stärker nachwirkt, wenn wir einen Menschen einmal kritisieren, als wenn wir ihn 10-mal loben. Und trotzdem fällt es uns schwer, anderen Menschen Gutes zu sagen. Es rutschen uns viel schneller böse Sachen über die Lippen. Unsere Zunge voll tödlichen Gifts, sagt Jakobus. Heute ist Mobbing in aller Munde. In Schulen ist es völlig normal, dass Kinder mit Schulangst zur Schule gehen. Aber oft ist es nicht der Lerndruck, sondern die Angst vor den Mitschülern. Auf der Arbeit wird heute mehr gemobbt als je zuvor. Niemand übt Gewalt aus. Man sieht selten jemanden, der auf der Arbeit handgreiflich wird. Aber genau dieser Schein trügt. Denn viele Menschen werden mit Worten zerstört. Und schon ein Wort kann einen Menschen tief verletzen und zerstören. Und es war doch nur ein Scherz, macht ein verletzendes Wort nicht wieder wett. Vor einiger Zeit habe ich eine ganz wichtige Lektion gelernt. Ich habe immer, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, zu mir selbst gesagt, oh, bin ich blöd. Und dann hatte ich eine Kollegin, die hat das gehört, und sie sagte mir immer, Anatol, sag so etwas nicht. Am Anfang habe ich gelächelt, weil ich dachte, vielleicht hat sie das aus Verlegenheit gesagt, weil sie nicht wusste, wie sie reagieren soll. Und ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Aber jedes Mal, wenn ich das gesagt hatte, hat sie mich wieder darum gebeten, so etwas über mich selbst nicht zu sagen. Und dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, aber das ist doch blöd, was ich gemacht habe. Und sie sagte mir, Anatol, das war vielleicht nicht die beste Lösung. Aber du bist nicht blöd. Und ich habe ihr gesagt, natürlich weiß ich, dass ich nicht blöd bin. Ich sag das doch nur so. Und sie meinte, ja, aber das, was du über dich sagst, wirst du irgendwann über dich denken. Und ich wollte das ausprobieren und wagte dieses Experiment, mal eine längere Zeit genau aufzupassen, was ich zu mir selbst sage. Und ich habe herausgefunden, sie hat recht. Was ich über mich selbst gesagt habe, hatte Auswirkungen darauf, wie ich über mich selbst denke. Und wenn ich mich von Gott her sehe, weiß ich, dass ich nicht blöd bin. Aber wenn ich das zu mir selbst sage, werde ich mich als so einen behandeln. Wenn ich einen anderen Menschen Dummkopf nenne, dann werde ich ihn wie einen Dummkopf behandeln. Auch wenn ich nur aus Spaß zu einem Menschen Trottel oder Idiot sage, dann werde ich ihn mit der Zeit so behandeln. Wenn ich einen Menschen arrogant nenne, werde ich ihn irgendwann behandeln, als wäre er arrogant, obwohl er es vielleicht gar nicht ist. Meine Zunge kann Menschenleben zerstören. Sie sieht vielleicht klein und unscheinbar aus. Wir glauben, dass eine Pistole oder ein Kanonenfeuer Menschenleben viel eher auslöschen können. Aber eine Zunge ist gefährlicher, denn man sieht ihr nicht an, wie zerstörerisch sie ist. Die Zunge lässt nach außen dringen und sichtbar werden, was in unserem Herzen eigentlich passiert. Aber in unserem Herzen ist die Tat noch nicht vollbracht. Erst wenn sie über die Zunge kommt, dann ist es getan. Und dann zerstört sie. Und Jakobus geht hier noch viel weiter. Er sagt sogar, der ganze Leib wird von der Zunge befleckt. Das heißt, nicht nur die Zunge macht schreckliche Dinge und zerstört die Welt. Die Zunge ist sogar Auslöser dafür, dass alles von uns, der ganze Körper, Böses tut. Was wir sagen, ist also nicht nur böse an sich, sondern sogar böse, weil es ansteckend ist. Und das ist doppelt gefährlich. Und dann sagt Jakobus, die Zunge wird von der Hölle selbst in Brand gesteckt. Satan weiß genau, wo unser Schwachpunkt ist. Er würde viel zu viel Kraft aufwenden, um unsere Handlungen mit unserem ganzen Körper zur Sünde zu verleiten. Er macht es effektiv. Er steckt die ganz entscheidende kleine Wurzel in Brand. Denn er weiß, wenn der Mensch erst einmal Böses redet, dann habe ich ihn komplett unter Kontrolle. Wenn die Zunge erst einmal brennt, dann ist der Rest kaum noch zu retten. Jakobus schreibt diesen Abschnitt aber nicht, um die Menschen zu entmutigen. Es ist schon entmutigend genug, wenn man nur darauf achtet, wie oft man seine Zunge nicht unter Kontrolle hat. Jakobus will hier Mut machen, die Zunge richtig zu verwenden, denn er schreibt in den Versen 9 bis 12, mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wir erinnern uns, Jakobus will deutlich machen, dass mein Glaube an Christus sich immer irgendwie äußert. Unser Leben, unsere Werke, unsere Handlungen zeigen, was wir überhaupt wirklich glauben. In diesem Abschnitt zeigt Jakobus, dass unsere Zunge nach außen dringen lässt, was wirklich in uns drinsteckt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Unsere Zunge hat eine sehr klare Aufgabe, Gott zu loben. Wir haben eine klare Ausrichtung, heilende Worte sprechen. Es ist eigentlich so einfach und doch so schwer. Bei einem Gedanken sollten wir uns die Frage stellen, ist es heilend, was ich gerade sagen will? Bringt es nach vorne? Macht es eine Situation besser? Das bedeutet nicht, dass man Menschen Honig um den Bart schmieren muss. Die Gefahr wäre nämlich, dass wir irgendwann nicht mehr die Wahrheit sagen, sondern nur schauen, wo es am wenigsten Ärger verursacht, weil wir so viel Angst davor haben. Und in der Medizin schmerzen Therapien manchmal, bevor sie wirken. Deswegen sind Worte manchmal auch aufwühlend und sie tun weh. Aber es kommt trotzdem darauf an, wie ich etwas sage. Denn wie wir etwas sagen, wird entscheiden, wie ein anderer Mensch damit umgeht. Und deshalb müssen wir uns beim Reden fragen, zerstöre ich oder baue ich auf? Bringe ich Fluch mit meiner Zunge oder bringe ich Segen? Halte ich auf oder bringe ich voran mit dem, was ich es sage und wie ich es sage? Für uns ist Sprache heute eine Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben das Internet, wir haben das Radio, Fernseher, MP3-Player. Wir lesen und hören unglaublich viel, überall auf der Straße begegnet uns Werbung. Sprache ist allgegenwärtig und sie dringt schon fast auf uns ein. Es ist wie bei Bonbons. Je seltener es ist, umso mehr freut man sich darauf. Und umso größeren Wert haben die Dinge, die wir selten haben. Je öfter man es hat, umso schneller verfällt der Wert. Das ist ähnlich bei Sprache. Für Menschen ist Sprache heute wie ein Schiff, das Ladung transportiert. Und es ist egal, wie das Schiff aussieht. Mir ist wichtig, dass die Ladung ankommt. Übersetzt meint das, es ist egal, wie ich etwas sage. Hauptsache, der Inhalt kommt an. Stellt euch aber vor, der Präsident eines mächtigen Landes kommt in einem verrosteten Auto zu einem wichtigen Anlass, weil er dort etwas erreichen möchte. Höchstwahrscheinlich wird er nicht ernst genommen werden. Denn das Äußere zeigt, wie wichtig der Inhalt ist. Nein, es kommt nicht nur auf den Inhalt an. Es kommt auch auf das Transportmittel an. Wir dürfen uns dann nicht täuschen lassen. Es kommt nicht nur darauf an, was ich sage, sondern es kommt auch darauf an, wie ich es sage. Es kommt aber auch nicht nur darauf an, wie ich etwas sage, sondern was ich sage. Viele Menschen lassen sich von einer guten Rhetorik oder schmeichelhaften Worten blenden. Und niemand von uns ist davor geschützt. Der Inhalt spielt eine entscheidende Rolle. Aber das Transportmittel, das, wie ich etwas sage, wie ich es formuliere, zeigt dem Empfänger, wie wichtig mir der Inhalt ist. Und vor allem der Empfänger selbst. Und Gott selbst hat das vorgemacht. Die Bibel ist nicht heruntergeschrieben in Stichworten. Nein, sie besitzt Dichtkunst, die Goethe und Schiller und alle möglichen Dichter überlegen ist. Niemand kann mithalten in den wunderschönen Facetten aller Schreibkunst, die überhaupt damals vorhanden war. Die unterschiedlichsten Wörter werden benutzt, um möglichst gut zu vermitteln, wie wichtig der Inhalt dieser guten Botschaft ist. Und deshalb ist es wichtig, was wir reden und wichtig, wie wir reden. Wer seine Zunge beherrscht, ist ein disziplinierter und gereifter Mensch, sagt Jakobus. Und du magst vielleicht sagen, gut, ich werde es wohl nicht hinbekommen, weil es ist schwer und ich würde dir dazu stimmen. Wir sind alle fehlerhaft. Und Jakobus selbst sagt, die Zunge zu beherrschen ist eigentlich unmöglich. Aber wenn wir uns auf den Weg machen und bewusst daran arbeiten, was wir reden und wie wir reden, dann werden wir unsere Berufung leben, die Jesus uns gegeben hat. Denn Jesus sagte, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Jesus hat einen Namen Heiland, weil er gekommen ist, um zu heilen. Seine Botschaft ist keine Botschaft, die zerstört, sondern die am Ende heilt. Wir haben eine Botschaft zu verkündigen, die gesund macht. Wir haben eine Botschaft, die frei macht. eine Botschaft, die aufbaut. Und dann müssen wir uns fragen, wie viel öfter wir zerstören mit unseren Worten. Machen wir nicht manchmal viel kaputt, weil uns etwas unüberlegt über die Lippen rutscht, ein flapsiger Scherz am Rande, der den anderen Menschen vielleicht tief verletzt und kränkt? Für mich ist dieser Bibeltext nicht nur interessant. Wenn wir heute gehen und sagen, es war ein interessanter Text, dann haben wir ihn vermutlich nicht verstanden. Denn Jakobus fordert uns heute heraus, über unsere Worte nachzudenken. Aber es ist nicht mit heute Nachdenken getan. Es ist ein tägliches Üben mitten in der Situation. Es ist eine harte Disziplinübung. Manchmal würde ich persönlich so gerne etwas einfach loswerden und etwas sagen, weil sich das dann besser anfühlt. Aber eigentlich weiß ich, das ist schädlich. Und deshalb muss ich lernen, darüber nachzudenken, ob meine Worte zerstören oder ob sie aufbauen. Wir müssen überlegen, sage ich zu einem Menschen, nee, das finde ich blöd? Oder sage ich vielleicht, guck mal, das könnten wir so besser machen. Wenn meine Worte aufbauen, dann loben sie Gott. Wenn meine Worte zerstören, dann ehren sie den Teufel. Unsere Zunge ist ein kleines Glied unseres Körpers, aber es hat so große Auswirkungen. Man kann wirklich sagen, alles steht und fällt mit der Zunge. Zur rechten Zeit zu schweigen und zur rechten Zeit zu reden und vor allem das Richtige zu reden. Das ist unsere Herausforderung für die nächste Woche und darüber hinaus. Wie kann man das ganz praktisch üben? Mir hilft das immer, eine Anwendung zu haben, die für mich ab morgen oder möglichst ab heute schon gelten kann. Ich gebe dir vielleicht einfach einen kurzen Tipp, dass du dich in der ersten Woche hinsetzt und jeden Abend nur 10 oder 5 Minuten überlegst, was habe ich heute unüberlegt gesagt? Du wirst anfangen, bewusster darüber nachzudenken, was du wann und wie sagst. Und in der zweiten Woche kannst du überlegen, in dem Moment, wo du etwas Schlechtes über jemanden sagen willst oder zu jemandem sagen willst, entweder nichts zu sagen oder stattdessen etwas Positives. Und nach einiger Zeit wird bemerkbar, wie du bewusster sprechen wirst. Sicher ist nicht nach 2 Wochen alles gelernt. Aber nach einem Anfang ist es leichter weiterzulernen. Ich möchte mit einem Zitat von dem Weisen Salomo schließen, den er in Sprüche 13,3 schreibt. Wer seinen Mund unter Kontrolle hat, wird lange leben. Wer aber unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. Ich wünsche jedem Gottes Segen bei der wohl größten Herausforderung des Lebens. Amen.